Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Serien, Filmen und Games. Und diesmal bleiben wir unserem Titel treu. Diesmal geht es tatsächlich wieder um, ja, eigentlich alle drei Kategorien, Serien, Filme und Games. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt meine zwei Kompagnons im virtuellen Studio begrüßen. Ganz oben im Norden zugeschaltet ist mir Physikerin, Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin Anne Dörrette-Ziems. Hi!
Hallo!
Und aus Sachsen, genauer gesagt aus Leipzig, ist mir Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter Jack Pupp zugeschaltet.
Jack Pupp.
Ja, Grüße an alle Darmwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Jack Pupp hier, hallo.
Ja, schönen guten Tag. Und mein Name ist Henry Holland-Moritz. Ich bin auch Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. So, meine Lieben, wie immer die erste Frage an euch. Was gibt's Neues?
Tatsächlich ist es erst eine Woche her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben und ich habe gar nichts krass Außergewöhnliches erlebt. Also es war eine gute Woche, es war Ostern, es war so Familiensachen und so. Es ist nichts mega krasses passiert, deswegen will ich lieber erzählen, was ich heute Nachmittag noch mache. Und zwar ist heute quasi der Dienstag nach Ostermontag und falls ihr das alle noch nicht wusstet, nach Ostern ist Osterschokolade meistens minus 50% in den Supermärkten und ich werde auf jeden Fall gleich noch losziehen und mir so ein paar Osterhasen besorgen. Kleine Ostertradition meinerseits. Ich liebe nämlich von, leider nicht sponsert hier, aber ich liebe immer von Lindt diese Nuss-Osterhasen mit der grünen Glocke drum. Da lohnt sich der 50% Rabatt.
Du bist so krass in diesen Lifehacks, ne? Du bist ja schon mit diesen Lebkuchen sehr krass am Start.
Ja.
Und deckst dich da zeitig ein. Bei dir ist man immer gut versorgt.
So ist es, ja.
Aber Anne, wenn du jetzt Expertin in diesem Genre bist, hast du die Debatte um den Sitzhasen mitbekommen?
Was ist die Debatte um den Sitzhasen?
Ich glaube nicht, was ist der Sitzhase?
Es geht ja häufig um die Verteidigung des Abendlandes hier bei uns, weil du auch gesagt hast, ich komme aus Sachsen, ne? Ich kenne mich damit ja nicht aus.
Oh nee.
Und früher war es ja so, dass du, wenn du jetzt nicht Weihnachtsmarkt geschrieben hattest, sondern ich weiß nicht, wie es hieß, aber es gab ja immer diese Debatte, wenn das nicht mehr Weihnachten heißt oder wenn du es nicht explizit draufschreibst, das ist ja allen klar. Dann gibt's Stress. Und das gab's jetzt auch zu Ostern, weil die großen Discounter in ihren Prospekten nicht Osterhase geschrieben haben, sondern Sitzhase.
Aha.
Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Aber ich ist auch voll an mir vorbeigegangen.
Weil der so sitzt, weißt du? Es gibt ja quasi Osterhasen, die wirklich stehen, so mit den langen Ohren. Mhm. Und dann gibt's die, die so hocken.
Die von Lindt.
Ja, zum Beispiel. Oder von anderen Firmen wie Milka. Auf jeden Fall gab es da riesen Drama drum und die ganzen rechtskonservativen Leute haben sich wieder schön beschwert und gesagt, jetzt soll man gar nichts mehr sagen, jetzt heißt nicht mal mehr Osterhase.
Oh, das ist zum Glück an mir vorbeigegangen.
Ja, Gott sei Dank.
Oh, so
der sitzt halt.
Die ganzen Dieters dieser Welt, die ja gerne meinetwegen auch Osterhase sagen dürfen.
Ja, kannst ja mal gucken, wie das in deinem Supermarkt der Wahl ausgezeichnet ist.
Mach ich gleich mal.
Ja, apropos Süßkram, bei mir gab es auch sehr viel Süßkram, nicht nur zu Ostern, sondern ich hatte letzte Woche Geburtstag und bin da auch eingedeckt worden mit Kuchen und anderem. Aber besonders süß und ich würde sagen, eigentlich am aller süßesten ist das, was ich geschenkt bekommen habe. Ihr hört es hier.
Ja.
Süß.
Es gab vor langer Zeit auf Instagram mal so eine Firma oder ein paar Leute, die sich einfach gedacht haben, wir machen eine Keyboard, also eine Tastatur, eine Computertastatur und die besteht statt aus Buchstaben komplett aus Enten.
Ach was.
Also sie war trotzdem funktional,
ja.
Aber du kannst quasi auf dieser Tastatur mit Enten schreiben und auf jeder Taste sitzt quasi so eine kleine Rubber Ducky, also wirklich so eine Quietscheente. Die ist auch, also ihr seht das jetzt nicht, aber die ist so 3x3x3 Zentimeter groß, also wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und dann kannst du auf diesem Keyboard eben, auf dieser Tastatur mit Enten und mit diesem Geräusch schreiben. Und es geht einem natürlich tierisch auf den Sack, vor allem, wenn du was löschen musst so.
Ja, aber du hast jetzt die ganze Tastatur.
Nein, ich habe nicht die ganze Tastatur, sondern man kann die eben jetzt auch einzeln bestellen. Und ich habe eine Taste aus dieser Tastatur bekommen. Und die kannst du quasi so als Schlüsselanhänger an den Schlüssel machen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Buchstabe es ist, weil sie macht nur... Aber es könnte ein Q sein für Quack.
übelst süß.
Ja, also das war mein Highlight der Woche, die kleine Ente.
Sehr cool. Ja, bei mir gab es auch gar nicht so viel Neues. Es war halt Ostern. Mein Opa hatte Geburtstag. Ansonsten gibt es auch bei mir keine aufregenden Neuigkeiten. Und man muss ja sagen, thematisch gibt es ja auch nicht so viele Neuigkeiten, weil wir hatten dieses Thema schon mal vor einem Jahr. Heute ist nämlich nochmal Star Wars, denn wenn ihr das hört, ist morgen Star Wars Tag.
Juhu! Yay, Star Wars!
Juhu!
Da, 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 da. May the Fourth be with you. Und wir haben bei Insta eine kleine Umfrage gemacht, welche Themen euch aus dem Star Wars Universum noch interessieren. Und man muss sagen, wir haben letztes Jahr schon überlegt, welche Star Wars Themen wir beackern. Man muss sagen, es ist ja eigentlich schon sehr, sehr ergiebig, was man da besprechen kann. Aber wir haben uns entschieden letztes Jahr, dass wir sagen, okay, das eine Thema, das ist so ausgenudelt, das machen wir nicht. Und das ist das Thema Lichtschwert.
Und ihr wolltet es alle. Ihr wolltet es alle hören.
Und deswegen ist das große Thema heute das Lichtschwert. Und falls jemand noch nicht weiß, was es mit Star Wars auf sich hat, hört sich zum einen nochmal unsere Folge vom letzten Jahr an. Und zum anderen gibt es jetzt noch hier eine kurze Zusammenfassung.
Das Star Wars Franchise, geschaffen von Drehbuchautor und Regisseur George Lucas, ist eine epische Weltraumsaga, die im Jahr 1977 begann und seitdem zu den kommerziell erfolgreichsten und kulturell einflussreichsten Filmfranchises der Welt gehört. Die Geschichte spielt in einer weit entfernten Galaxie, lange vor unserer Zeit, und dreht sich um den Konflikt zwischen den Jedi-Rittern, die die helle Seite der Macht verteidigen, und den Sith, die die dunkle Seite der Macht anstreben. Die Haupterzählung folgt der Familie Skywalker und ihrem Kampf gegen das galaktische Imperium. Mit Darth Vader, Luke Skywalker, Prinzessin Leia oder Yoda hat Star Wars einige der ikonischsten Charaktere der Popkultur hervorgebracht, sowie einige der erfolgreichsten Filme, die jemals im Bereich Science Fiction gemacht wurden.
Halt, stopp!
Was? Wegen Science Fiction jetzt oder was? Ach so.
Beliebter Streitpunkt unter Fans und Kritikern ist, ob Star Wars tatsächlich dem Science-Fiction-Bereich oder eher dem Fantasy-Genre zuzuordnen ist. Egal aber, wie man die Geschichte final einordnet, Star Wars umfasst Elemente aus vielen Bereichen wie Action, Abenteuer, Drama oder Romantik. Aber nicht nur Fiktionsfans hat Star Wars inspiriert. Die Konzepte der Raumschiffe, Exoplaneten, Droiden, Lichtschwerter oder holographischer Kommunikation haben auch die wissenschaftliche Vorstellungskraft angeregt.
Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber es gibt einen neuen Star Wars Film. Also demnächst. Im Jahr 2027 und zwar mit Ryan Gosling.
Mhm.
Und zwar soll der neue Film nach der Skywalker-Geschichte spielen, in einer völlig neuen Star Wars-Zeit, die noch nie irgendwie verfilmt wurde. Ich bin gespannt. Und auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Ich ehrlich gesagt auch. Ich hoffe, er trägt keine Rollschuhe und so ein pinkes Outfit.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, kleines Crossover Ken im Star Wars Universe.
Ken im Millennium Falcon.
I'm just Ken und so weiter.
Ja, aber da können wir gucken, was da passiert. Aber wir können ja sogar noch ein bisschen eher einen Star Wars Film genießen. Denn Henry, was du anscheinend nicht weißt, ist, dass letzte Woche der offizielle Veröffentlichungstermin vom nächsten Star Wars Termin bekannt gegeben worden ist. Und zwar am 22. Mai 2026.
Ach.
Ja, nämlich The Mandalorian and Grogu.
Oh.
Mit Pedro Pascal. Pedro Pascal hat's geteilt und das ganze Internet ist wieder durchgedreht, weil Pedro Pascal so süß ist und weil er überall mitspielt. Er macht ja jetzt hier in der Marvel-Neuverfilmung von Fantastic Four, spielt er mit.
Mhm.
Dann kommt er jetzt gerade, läuft ja die zweite Staffel von The Last of Us.
Mhm.
Genau. Und dann darf er nochmal den Jarin spielen, zusammen mit Grogu.
Cool. Als Kinofilm auch.
Als Kinofilm. Und da sind ja alle durchgedreht, weil das Projekt irgendwie 2024 angekündigt wurde und aber keiner so richtig wusste, worum soll es gehen, wie sieht's aus. Und es gibt einen offiziellen Trailer, der wurde aber nur auf so einer Pressekonferenz gezeigt. Das heißt, der Hollywood Reporter hat das zusammengefasst. Aber es gibt, also er ist noch nicht mal draußen so. Und trotzdem reden alle schon drüber. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und das ist dann tatsächlich der erste Film seit 2019.
Bin ja gar nicht so drin beim Mandalorian.
Gar nicht?
Nee, es ist ja eine Serie. Ich muss mich so dumm schon wieder fragen. Es war ja mit Baby Yoda.
Genau.
Ich habe auch irgendwie Baby Yoda verpasst.
Ja, muss auf jeden Fall nochmal gucken. Also das lohnt sich echt. Mandalorian ist sehr, sehr cool.
Okay.
Ja.
Und es wird schon gemunkelt, wie viel Pedro Pascal eigentlich drin vorkommt, denn es ist kein Geheimnis, dass er in der Mandalorian-Serie, da gibt es ja mittlerweile 3 Staffeln, dass er ja da teilweise auch gedoubelt wird. Also er synchronisiert zwar alles, aber nicht immer steckt im Anzug tatsächlich Pedro Pascal.
Mhm.
Ja, da gibt es 2 Schauspieler, die den Mandalorian spielen Und er auch, aber der hat halt so einen vollen Terminkalender, dass es natürlich sehr praktisch ist, dass die Mandalorians nie ihre Helme abnehmen. Dann kannst du halt irgendeinen drunter packen und er synchronisiert dann einfach drüber. Ja. Und was auch sehr cool ist, in dem Film wird Sigourney Weaver mitspielen, ja? Also wenn Weltall, dann bitte das ganze Paket.
Wow,
ja.
Das wird das super Crossover. Also Anne, du hast noch ein Jahr Zeit, 3 Staffeln Mandalorian zu
gucken. Ja, stimmt.
Dann würde ich sagen, starten wir mit der Wissenschaft.
Ich freue mich so sehr, dass ich heute anfangen darf, denn ihr wisst ja, was ich hauptberuflich mache. Ich mache Experimente auf Bühnen. Und heute ist endlich eine Chance gekommen, diese Experimente auch mal im Podcast zu machen. Ich habe nämlich 2 Audio-Experimente mitgebracht, die ich noch niemals in irgendeinem Podcast gemacht habe, weil ich habe auch gar keinen anderen.
Wow.
Aber heute ist große Premiere. Ich habe so eine Hollywood-Science-Show und da gucke ich mir immer so auch Filme und Serien an und versuche das auf der Bühne nachzumachen. Manchmal so wirklich die Effekte aus den Filmen, manchmal einfach nur, um zu erklären, wie gewisse Phänomene funktionieren. Und das, was ich bei dem Star-Wars-Blog, den ich habe, immer als allererstes mache, ist die Darth-Vader-Stimme. Und das mag ich sehr, weil das startet mit einer kleinen Anekdote, nämlich damit, dass in dem Originalanzug von Darth Vader auch jemand anders steckt als den wir hören. So ein bisschen so ähnlich wie bei The Mandalorian. Also in den Originalfilmen wird Darth Vader gespielt von David Prowse, ein englischer Schauspieler, der gleichzeitig so ein Sporttrainer und Bodybuilder war. Und den haben sie vor allen Dingen genommen, weil er halt so riesig war, ne? So 2 Meter Körpergröße. Und er hat halt diese Statur gehabt und diesen Anzug einfach so krass ausgefüllt. Er hatte aber leider eine relativ, ich will nicht sagen lächerliche Stimme, aber eben keine Stimme, die einem Bösewicht vom Kaliber Darth Vader gleichkommt. Und ich habe euch mal ein Tonbeispiel davon mitgebracht. Das ist eine Originalaufnahme vom Set, wo man also quasi noch nicht das Overdubbing hört, sondern wirklich die Originalstimme von David Prowse.
You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away.
Ja.
Ach, irgendwie komisch, ne?
Knorker-Typ mit einem wunderbaren Akzent.
Aber schon eher so, als würden wir auch gern mit ihm befreundet sein.
Ja.
Und nicht als wäre er so Darth Vader-mäßig.
Genau, ich folge der Einladung zum Tee.
Der zieht kein rotes Lichtschwert, der zieht so einen Earl Grey-Teebeutel raus. So, das ist natürlich auch George Lucas aufgefallen. Und deswegen hat er gesagt, okay, das können wir so nicht machen. Sieht gut aus, aber klingt noch nicht so cool. Und deswegen haben sie einen Synchronschauspieler rangeholt, nämlich James Earl Jones. Und David Prowse ist leider schon verstorben und James Earl Jones, viele haben das noch in Erinnerung, tatsächlich gerade erst, also im September letzten Jahres, ist der verstorben. Der hat ganz viele Sachen gesprochen, zum Beispiel auch Mufasa bei König der Löwen, natürlich nicht im Deutschen, sondern im Original. Und hat tatsächlich auch Darth Vader über alle Filme und Serien und Games hinweg gesprochen. Also im Englischen, im Deutschen ist das ja ein bisschen anders, ne? Da wurde auch gewechselt. Aber im Englischen ist das wirklich seit Jahrzehnten die Stimme von Darth Vader gewesen und zum letzten Mal war er zu hören in der Obi-Wan Kenobi-Serie von 2022. Also auch da haben die noch Archivmaterial, muss man dazu aber sagen, von ihm genommen. Da können wir jetzt mal kurz reinhören, denn er hat halt diese sehr bassige, tiefe Stimme gehabt, bei der ich auch ein bisschen an Henry gedacht habe. Henry hat ja auch so eine sehr sonore Stimme.
Meine Mutter sagt immer, du hast so eine Podcast-Stimme, Henry.
Du könntest auch den Darth Vader machen.
Oh ja.
Wir hören mal rein, wie das klang im Film.
You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away.
Take her away.
Ich habe mir dafür meine Bühnenshow überlegt, wie kann man das nachmachen, ja? Also wie kann man so eine Darth Vader Stimme imitieren auf der Bühne? Und was ich dann immer mache ist, und dafür habe ich heute ein paar Sachen vorbereitet, ihr werdet es heute ein bisschen klappern hören im Hintergrund. Ich habe erstmal ein paar Geräusche, ja. Ich habe erstmal das mitgebracht, was man immer so auf Kindergeburtstagen und bei Schulanfängen benutzt. Nämlich Helium, ja, um die Stimme zu verändern. Also kleiner Physiktrick, um die Stimme zu verändern, Helium. Und einfach nur, damit jetzt alle ein bisschen lachen können. Und wenn man Helium einatmet.
Und dann einen Podcast macht, dann komme ich schon fast an die kleine Ente ran, so ein bisschen.
Es ist halt auch ein Evergreen.
Kennt ihr das, manche Leute, die wollen das so machen, aber dann reden sie gar nicht normal mit dem Helium und der Effekt kommt so zutage, sondern die tun dann schon so, als würden sie mit Mickey Maus reden. Das passiert richtig vielen, glaube ich.
Ja. Das stimmt, ja. Also es gibt im Internet natürlich ein paar Erklärungen dafür, weil ich komme ja jetzt nicht so aus der Wissenschaft, ich bin ja quasi angelesener Science-Experte und muss dann natürlich immer gucken, wie funktioniert das Ganze und lese mir das durch. Und es gibt da häufig falsche Erklärungen, denn die Erklärung, die mir häufig begegnet ist, dass durch das Helium die Frequenz des Tons höher wird und die Stimme deswegen singt. Eine höhere Frequenz heißt ja ein höherer Ton. Es ist aber gar nicht so, denn der Ton an sich, der bleibt genau gleich. Und das können wir auch nochmal kurz demonstrieren. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich singe ein A.
Ich singe ein A. Ja, dann hört man schon, dass die Stimme höher klingt, aber der Ton A. Der Ton ist genau der gleiche. Also die Frequenz des Grundtones, die bleibt gleich. Jetzt atme ich das immer mehr aus.
Hat mal jemand eine Stimmgabel? War das eigentlich wirklich ein A?
Nee, es war bestimmt gar kein A. Ich meinte auch eher den Vokal A, denn an dem kann man das sehr gut ausmachen. Wenn man jetzt mal die Vokale durchgeht, dann kriegt man sehr schnell mit, was da eigentlich passiert. A-i-o. Das heißt, wir haben also dieselbe Grundfrequenz und trotzdem können wir die Vokale voneinander unterscheiden. Und das ist dann quasi die korrekte Erklärung dafür. Die korrekte Erklärung ist, dass Helium weniger dicht ist als Luft, hat eine viel geringere Dichte, nämlich nur 0,17 Kilogramm pro Kubikmeter. Also ein Kubikmeter Helium wiegt 167 Gramm ungefähr. Und bei Luft ist das 7-mal so viel. Ein Kubikmeter Luft wiegt ein gutes Kilo, 1,2 Kilo. Helium ist also 7-mal leichter als Luft. Und durch diese geringere Dichte können diese Heliumteilchen die Schwingungen von den Stimmbändern schneller weitergeben. Das heißt, die Schallgeschwindigkeit verändert sich. Also der Schall ist schneller im Helium. Und was dann passiert ist, dass durch die Form unseres Vokaltrakts und die Form unseres Rachens, unseres Mundes, unserer Nase gewisse Resonanzfrequenzen ergeben, beziehungsweise Resonanzfrequenzen werden angeregt. Also in unserem ganzen Vokaltrakt schwingen noch viele, viele, viele andere Frequenzen mit. Und je nach Form und Ausrichtung unserer gesamten Mund- und Rachenpartie haben wir einen Einfluss darauf, welche dieser Resonanzfrequenzen mitschwingen. Das heißt also, unsere Stimme, die besteht auch nicht immer nur aus einem Ton. Selbst wenn wir einen Ton singen, dann schwingen immer noch ganz, ganz, ganz viele andere Frequenzen mit. Und zwar in ganz bestimmten Frequenzbereichen. Diese Frequenzbereiche, die nennt man Formanten. Und das sind eben bestimmte Bereiche, in denen dann ganz bestimmte einzelne Frequenzen resonieren und mitschwingen. Und das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich und von Form und Haltung zu Haltung unterschiedlich. Deswegen hat jeder Mensch so eine charakteristische Stimme, weil wir alle unterschiedlich gebaute Rachenräume, Mundräume, Nasen haben. Und deswegen gibt es ja gerade im Synchronbereich auch immer diese typischen Stimmen und alle ärgern sich, wenn ein Synchronsprecher oder eine Synchronsprecherin wechselt, weil man eben genau an diese ganz eine bestimmte charakteristische Stimme gewöhnt ist. Und die kommt eben nur zustande, dass ganz bestimmte Resonanzfrequenzen mitschwingen. Und wenn der Schall sich jetzt schneller ausbreiten kann, dann schwingen auch andere Resonanzfrequenzen mit. Und deswegen klingt die Stimme höher, obwohl der Basiston sich nicht unterscheidet.
Genau, Basiston gleich, aber die Oberschwingungen sind andere.
Das ist jetzt nur die lange Einleitungskurve für den eigentlichen Effekt gewesen. Denn was wir jetzt machen wollen, ist ja etwas finden, was eine Darth Vader-Stimme erzeugt und quasi den genau umgekehrten Effekt erzeugen. Und dafür habe ich auch ein schönes Gas mitgebracht, und zwar nicht Helium.
Schwefelhexafluorid. Das Schutzgas aus dem Teilchenbeschleuniger.
Aber ist es nicht auch nicht ganz so risikofrei, weil es schwerer ist als, sagst du wahrscheinlich gleich noch, ne, aber weil es schwerer ist als Luft und du gucken musst, dass es wieder rauskommt?
Also das Coole an Schwefelhexafluorid ist, und deswegen wird es auch eben in Teilchenbeschleunigern, aber auch in Mittelspannungs- und Hochspannungsanlagen eingesetzt, das ist chemisch inert, also es hat keinen Bock auf chemische Reaktionen. Das heißt, auch nicht mit Sauerstoff, das heißt, es brennt nicht. Und es hat eine hohe Durchschlagsfestigkeit. Also du brauchst ein viel größeres elektrisches Feld, dass da quasi sich so ein Lichtbogen bildet. Und deswegen wird das eben als Schutzgas und Isolationsgas mit eingesetzt. Ist geruchlos, farblos und ungiftig. Das heißt, grundsätzlich kannst du das einatmen, ohne dass du deinen Körper jetzt damit schädigst. Aber du hast natürlich absolut recht. Wir haben jetzt genau den umgekehrten Effekt. Helium, haben wir ja gesagt, ist 7-mal leichter als Luft. Schwefelhexafluorid ist 5-mal schwerer. Also eine 5-mal höhere Dichte. Und damit hast du eben das Problem, das sinkt in der Lunge ab. Und früher haben wir das so gemacht, als ich es zum allerersten Mal gemacht habe auf der Bühne und noch keine Erfahrung hatte, da haben wir tatsächlich so einen Handstand gemacht. Also wir haben alle, die das eingeatmet haben, haben wir quasi an den Füßen genommen, hochgehalten, was ein ziemlich cooler Show-Effekt war. Das war super lustig auf jeden Fall. Mittlerweile kann ich das auf der Bühne, also ich atme das quasi ab sozusagen. Ne? Immer wenn du einatmest, pumpst du ja quasi beim Ausatmen ein bisschen was von dem Gas wieder mit raus. Und deswegen mache ich jetzt keine Kopfstände mehr, aber ich möchte es euch natürlich trotzdem gerne demonstrieren. Deswegen
Das sind jetzt bestimmt 20 Euro. Oder 30 Euro. Für den einen Gag hier.
Nein, ich bin dein Vater. Nochmal nachgelegt und dann kriegt man wirklich so einen Effekt. Und das ist. Und das ist jetzt auch nicht der Effekt, dass man die Stimme extra tief stellt, so wie Anne sagt, sondern das ist wirklich, ich rede ganz normal und dann.
Jetzt schleicht es auch gerade so aus, man hört richtig, wie es so langsam rausgeht.
Ja, das mag ich sehr. Und du hast dann immer mal so einen Schwall von Schwefelhexafluorid, der dann zwischendrin immer mal noch mit rauskommt.
Das mag ich sehr. Das ist die Darth Vader-Stimme, die ich gerne auf der Bühne mache.
Sehr geil. Vielleicht noch eine Sache zum Schwefelhexafluorid, warum das auch noch ein ziemlich problematisches Gas ist. Es ist das übelste Treibhausgas.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob wir das jetzt sagen oder ob das kaputt macht.
Nee, das sage ich tatsächlich immer mit. Ja. Steht hier auch bei mir noch auf dem Zettel. Es ist tatsächlich 23.000 Mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid.
Ach,
deswegen,
du
ich habe mir zum festen Vorsatz gemacht, wenn diese Flasche alle ist, ich benutze sie tatsächlich schon seit 2018, also ich brauche immer nur eine ganz geringe Menge. Aber wenn die alle ist, kaufe ich keine neue. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, die Verhältnisse in der Menge sind natürlich trotzdem absolut unterschiedlich. Also du pumpst natürlich immens viel mehr CO2 in die Atmosphäre. Das heißt, die Insgesamtwirkung vom CO2 ist natürlich trotzdem schädlicher.
Ja.
So, ich habe euch aber noch ein zweites Audiobeispiel mitgebracht. Was für mich relativ neu ist, ich kannte den Effekt schon lange, aber ich habe sie jetzt erst vor kurzem als Experiment eingesetzt und ich mag das einfach sehr, weil es auf der Bühne super lustig ist. Es geht um Stormtrooper und Stormtrooper haben ja eine Eigenschaft, Stormtrooper schießen immer daneben. Das ist ja der Running Gag bei Star Wars, ja, dass es quasi die imperiale Sturmtruppe ist, die sind eigentlich perfekt ausgebildet. Und es gibt auch eine Szene in A New Hope, wo Obi-Wan Kenobi zum jungen Luke Skywalker sagt, ja, die Stormtrooper, das sind die präzisesten Schützen des Imperiums. Und dann kommt aber so eine Szene hier, wie bei der Flucht vom Todesstern. Ich zeig die euch mal und dann seht ihr schon, Disney selber hat das hochgeladen und hat mal so einen Counter eingebaut, wo du siehst, wie oft die innerhalb von nur einer Szene daneben schießen. Wir gucken mal kurz rein. So, und da sieht man schon, das geht immer weiter hoch, ja, und die rote Zahl, also die Fehltreffer, die steigen immer weiter an und die grüne Zahl steigt gar nicht an. Diese Szene, die geht jetzt hier ungefähr so 4 Minuten, 5 Minuten und schätz mal bitte, wie viel Fehltreffer sie landen und wie viel Treffer sie landen am Ende der Szene.
Also ich tippe, sie treffen gar nicht. Und Fehlschüsse sind, also wir haben jetzt nur 4 Minuten, geht das, sagst du? 200 Mal daneben.
Ich sag 400, muss ja spannend bleiben.
Ihr habt absolut recht, es gibt keinen einzigen Treffer in dieser Szene. Und ihr könnt euch sehr gut einigen, denn es ist genau die Mitte, es sind 296 Fehltreffer.
Ach krass, okay, cool.
Oh.
Ja. So, und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie kann das sein? Entweder sind sie wirklich einfach schlecht ausgebildet oder es liegt daran, dass man sie überall sofort erkennt und hört. Die haben ja so ein ganz charakteristisches und ikonisches Geräusch, das sie quasi machen beim Schießen. Dieses Piu, Piu. Vielleicht kann man das einfach sehr gut verorten, ja, weil es so klar und so deutlich ist und man einfach weiß, aus welcher Richtung sie schießen. Und ich habe mir für die Bühne dann überlegt und jetzt auch für den Podcast, wir können dieses Geräusch einfach mal nachmachen. Das ist quasi jetzt der Do-it-yourself-Anteil. Ihr könnt das nämlich zu Hause ganz einfach selber nachmachen. Und zwar mit etwas, das ich euch jetzt in die Kamera zeige und ihr müsst mal bitte beschreiben, was es ist. Ich mache dazu ein Hintergrundgeräusch und ihr sagt, ob ihr das kennt.
Ha, ich kenne das natürlich.
Ja.
Was ist es?
Das ist so ein Ding, so eine Spirale, die man so die Treppe runterlaufen lassen kann.
Ja, so eine Feder ist es. Wie heißt sie? Slinky, Slinger.
Slinky, genau. Das ist
Slinky,
das gibt's auch
jawohl.
Bei Toy Story, oder? Der Dackel ist
ja
nicht
ja,
auch so ein Slinky?
Ja, der Dackel ist ein Slinky, ja, genau.
Ich hatte sowas früher auch, aber irgendwann biegt sich das immer so, dass eins quasi, oh, ich kann das
zwischen
gar nicht
den anderen
schreiben,
hängt.
Aber dass eins ja. So falsch ist, ja, ja. Irgendwann geht's immer kaputt.
Ja, das ist jetzt nervig. Ist mir auch schon zweimal passiert, obwohl ich das neu gekauft habe, ja. So, und was ich jetzt live mache hier ist, ihr hört es vielleicht dann, ich klebe das jetzt auf einem Eimer fest. Auf diesem Eimer hier. Das ist ein ganz normaler Baueimer. Ist quasi einfach nur ein großer Resonanzraum, ne? Wie so die Box von so einem Lautsprecher. Da klebe ich den jetzt mit Gaffer fest auf der einen Seite. Und dann nehme ich auf der anderen Seite einen Schraubenzieher. Und ich halte den Slinky jetzt mal noch zusammen und klopfe mal dran, dass ihr hört.
Schraubenzieher auf Metall, wenn man den Slinky zusammen hat. Aber wenn man den Slinky auseinanderzieht und dann mit dem Schraubenzieher an das Slinky haut und auf der anderen Seite am Eimer ein Mikrofon platziert oder einfach seinen Kopf in den Eimer steckt, mache ich live tatsächlich immer mit den Leuten, dann klingt das tatsächlich so hier.
Ah. Geil.
Ich würde jetzt gerne meinen Eimer in den Kopf stecken. Meinen Kopf in den Eimer. Ich würde jetzt gerne meinen Kopf in den Eimer stecken.
Ey, das ist wirklich ganz schön cool. Und da haut man einfach einmal an diesen Slinky ran.
Ja, du haust einfach immer, wenn du dran haust, macht es dieses Tju. Und Henry, du kannst es wahrscheinlich viel, viel, viel besser erklären als ich, aber das liegt an der Dispersion, ja, also die Abhängigkeit einer physikalischen Größe von der Frequenz. Und in diesem Fall ist es die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls, ja. Der abhängig von der Frequenz ist. Das heißt, in dieser Metallspirale hier bewegen sich die höheren Frequenzen schneller und die tieferen Frequenzen langsamer. Und deswegen kommen sie an deinem Ohr oder eben hier an dem Eimer, kommen die höheren Frequenzen schneller an als die tieferen. Und deswegen ergibt sich dieser Tiu-Sound. Ne? Du fängst mit den hohen an und dann.
Genau. Cool.
Wie witzig.
Es ist mega cool.
Jetzt will ich brauche auch so einen Slinky. Ich hatte übrigens auch immer nur einen aus Kunststoff. Damit wäre das eh nicht gegangen. Nee,
du brauchst schon Metall. Und das Coole ist auch, du kannst sagen, der Slinky ist ein dispersives Medium, ja, wenn man besonders schlau tun möchte.
Übelst cool.
Und was auch cool ist, ist die Geschichte, wie das entstanden ist. Denn es gibt einen Tontechniker, der maßgeblich für diese ganzen Sounds von Star Wars verantwortlich ist, der auch dieses Lichtschwert gemacht hat und auch den Atemsound von Darth Vader. Das ist der amerikanische Tontechniker und Sounddesigner Ben Burtt. Und der war auf einer Wanderung mit seiner Familie unterwegs und der ist da an einem Funkturm vorbeigekommen. Und dieser Funkturm, der war gesichert mit riesigen Stahlseilen. Und er ist da aus Versehen dagegen gelaufen. Hm. Und diese Stahlseile machen genau diesen Effekt.
Aber das ist so lustig. Ich habe mich ungelogen eben gerade schon gefragt, beziehungsweise ich war so beeindruckt davon, wie man sowas rausfindet. Also wie man so merkt, also ich brauche jetzt diesen Sound und dafür muss ich meinen Splinky an einen Eimer pappen und dann Mikro ranhalten. Ist schon lustig, worauf Leute so kommen.
Absolut, und das ist halt eine Zufallsentdeckung und genau dieser Funkturm war dann tatsächlich auch die Grundlage für alle Laserwaffen und alle Blaster in Star Wars.
Übelst cool. Ja. Kommen wir jetzt zu dem Teil, den ihr euch gewünscht habt, und zwar zum Lichtschwert. Wisst ihr, wie die Dinger im Film funktionieren sollen? Also was so die Technologie in Star Wars hinter diesen Lichtschwertern ist?
Also die haben so ein Kristall, so ein Kyberkristall oder so heißt der, ne? Mhm. Und genau. Jeder Jedi und auch jeder Sith hat quasi seinen eigenen Kristall. Mhm. Und der bestimmt dann auch je nach Ausrichtung, gut oder böse, die Farbe und yes. Dient als Energiequelle. Ne? Also der powert genau. Sozusagen das Lichtschwert.
Genau. Also es ist schon sehr gut zusammengefasst, das sind solche mystischen Kristalle, diese Kyberkristalle drin, die mit der Macht verbunden sind, die fokussieren Energie, wirken verstärkend, so ein bisschen wie so das aktive Medium in einem Laser. Und die sind zum Beispiel auch im Todesstern verbaut, wenn der da seine große Kanone abschießt, wo der Alderaan zerstört. Das sind auch die Kyberkristalle. Und du hast auch schon gesagt, die Farbe, also der Kristall, wählt den Träger oder die Trägerin. Und so blaue und grüne Kristalle, die tendieren zu den Jedi und die roten Kristalle dann eben zu den Sith. Und die Eigenschaft von diesen Lichtschwertern ist eben im Wesentlichen, dass sie alles schneiden. Ja, wir sehen, die schneiden durch Metall, durch Steine, einfach durch alles durch. Und die Klingen können sozusagen kämpfen wie normale Schwerter. Und wärt ihr lieber Sith oder Jedi?
Henry.
Das ist ja wirklich eine komische Frage, oder?
Ey, nee, ist es nicht. Finde ich nicht. Ja,
natürlich
nicht.
Jedi, aber möchte ich jetzt nochmal ganz kurz betonen.
Ja, Jedi ist natürlich irgendwie so cooler, aber die cooleren Machtmoves haben irgendwie die Sith. So, die können die Blitze, die machen die krasseren Moves.
Die Bösen machen irgendwie immer die krasseren Moves, das stimmt schon.
Und es gibt diese epische Szene von Darth Vader aus Rogue One, wo er dann quasi diese ganzen Rebellen abschlachtet. Also da siehst du nur so einen dunklen Gang. Und Anne, das hattest du doch in unserer Story geteilt. Man sieht so einen dunklen Gang, dann geht die Kamera so ins Dunkel und dann siehst du nur diese rote Klinge, wie sie im Dunkeln ausfährt vom Lichtschwert. Und dann siehst du Vader, wie er kommt und alle kaputt macht. Das schon, ist schon epic, das stimmt.
Ist schon cool. Natürlich, dass er alle umbringt, ist weniger cool, aber ich sag mal, die Machtmoves sind schon besser. Und irgendwie haben die Sith auch immer die cooleren Schwerter, so mit zwei Klingen und so. Also da geht schon mehr ab bei denen.
Ja, das ist aber komplett dumm, oder? Das ist ja auch immer so eine Gefahr von Selbstverletzung.
Natürlich, natürlich.
Gerade hier, was Kylo Ren gehabt hat und so, das ist ja komplett dumm.
Ich habe auch genau gerade an das gedacht von Kylo Ren, was mit diesem kleinen Mini-Seitwert. Sieht cool aus und okay, ich würde sagen, auf jeden Fall auch lieber Sith als Stormtrooper, der immer daneben schießt.
Auf jeden Fall. Aber wir werden noch sehen, das ist alles nicht ganz unproblematisch. Also auch für die Jedi ist es vielleicht nicht ganz so cool, mit so einem Lichtschwert rumzumachen. Aber ja, aus Licht können die eigentlich nicht sein, weil erstens, die Klingen sind ja irgendwie räumlich begrenzt, denn die haben eine bestimmte Länge, eine bestimmte Breite. Licht breitet sich aber mit Lichtgeschwindigkeit aus und zwar so lange, bis es irgendwie gestoppt wird. Na, also wenn man eine Taschenlampe anmacht oder einen Laser, das geht so lange weiter, bis irgendwas kommt. Das bedeutet, vorne an dem Lichtschwert müsste eigentlich so ein Spiegel dran sein, der irgendwie sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und die Klinge ist ja auch zur Seite irgendwie begrenzt. Mhm. Aber Licht streut natürlich auch in irgendwelchen Molekülen, irgendwelchen Staubpartikeln zur Seite raus. Das heißt, es müsste eigentlich eher so sehr diffus sein und nicht so krass begrenzt. Und zum anderen würde das Lichtschwert nicht so schneiden, wie wir es im Film sehen. Also es gibt zwar so Laserschneidemaschinen, aber die schneiden sehr, sehr langsam. Und auch durch so dickes Metall kommen die nicht so gut durch. Also braucht man sehr, sehr viel Energie und sehr viel Zeit, was nicht so richtig zu dem passt, was man eben im Film sieht. Aber in Star Wars wird auch schon irgendwie gesagt, dass die nicht aus Licht sind, sondern aus Plasma. Mhm. Und Plasma ist ein heißes ionisiertes Gas, was eben aus geladenen Atomen und Elektronen, also freien Elektronen besteht. Und Beispiel für Plasma ist die Sonne, ja, die ist mehrere Millionen Grad heiß und da ist eben auch sehr viel Luft, da sind die Elektronen nicht mehr an die Atome gebunden und alles fliegt so durcheinander. Blitze beispielsweise, wenn es ein Gewitter gibt, sehen wir auch ein Plasma. Oder beispielsweise in Leuchtstoffröhren, da zünden auch Plasmen eben. Und damit eben ein Lichtschwert die Dinge macht, die wir im Film sehen, also Metalle sehr, 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 sehr schnell schneiden und auch Steine, da muss das Ganze mehrere Millionen Grad heiß sein. Und dazu brauchen wir natürlich erstmal eine Energiequelle. Das muss also irgendwas super Kompaktes sein, vielleicht so eine Fusionsbatterie oder sowas. Also das haben wir noch nicht, aber wer weiß, vielleicht kann man sowas ja irgendwann bauen. Und dann brauchen wir ein Gas, das könnte zum Beispiel Argon, Xenon, Helium, irgendwie so ein Edelgas sein, was man zu einem Plasma macht. Und dann irgendwie ein Apparat, der Magnetfelder erzeugt. Und warum brauchen wir jetzt Magnetfelder? Das haben wir schon in unserer To-the-Moon-Folge oder bei Ghostbusters erzählt. Denn wenn man geladene Teilchen irgendwie ablenken will, braucht man Magnetfelder. Durch die Lorentzkraft werden die da abgelenkt. Und weil Plasma eben aus einem Haufen geladenen Zeug besteht, braucht man das eben, um diese Klinge zu formen. Und für eine Klinge, die ungefähr einen Meter lang ist, bräuchte man Magnetfelder, die 10 bis 20 Tesla groß sind, um eben so ein heißes Plasma von ein paar Millionen Grad irgendwie zu kontrollieren. Du sagst jetzt schon, okay, also ist es viel, ist es wenig? Schätz das mal ein.
Na, ich war neulich erst dabei, als hier ein großer MRT eingebaut wurde in der Uniklinik. Der hatte nur 3 Tesla. Aber hier am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, die haben einen 7 Tesla, also das ist schon ein ordentliches Gerät, so kannst du sehr hochauflösende Bilder mitmachen. Und ich weiß gar nicht, was der größte und stärkste ist. Ich glaube 9 Tesla in Deutschland, weiß ich nicht genau. Aber also alles so im Bereich unter 10 oder so 10 ist schon viel. Und 20 ist heftig so. Also ich weiß, dass du in diese Magneträume darfst du nicht mit irgendwie Schnürsenkeln mit Metallkappen reingehen und du wirst da ganz vehement kontrolliert. Weil jedes Metallteil, was da rumfliegt, spaltet Leute, wie das Lichtschwert.
Genau. Also 10 bis 20 Tesla, das sind enorme Magnetfelder. Also zum Vergleich, die Erde, das Erdmagnetfeld, hat 50 Millionstel Tesla. Also das ist sehr, sehr schwach. Du hast schon gesagt, solche MRT-Geräte, die haben so 3 bis 9 oder 10 Tesla. Und was bei uns am nächsten drankommt, an das, was wir brauchen, sind eigentlich solche Fusionsreaktoren. Zum Beispiel der ITER in Südfrankreich, das ist so ein Testreaktor für die Kernfusion. Da drin erzeugt man eben auch sehr, sehr heiße Plasmen. Und diese Plasmen versucht man eben mit Magnetfeldern irgendwie in der Spur zu halten. Und der erzeugt Magnetfelder, die 13 Tesla stark sind, ungefähr.
Das wird viel, ja.
Das heißt, man braucht sehr, sehr starke Magnetfelder in irgendwie kompakter Form. Und dieser ITER, der ist, also das ist ein Gerät, das ist so 10 mal 10 mal 10 irgendwie so in dem Meter, in der Größenordnung groß. Also man müsste also sehr, sehr kompakt irgendwie sehr, sehr starke Magnetfelder irgendwie erzeugen. Und das nächste Problem ist, wenn diese Magnetfelder sich überlappen, dann erzeugen die erstmal einen Widerstand, ne? Wie zum Beispiel, wenn man zwei Magnete mit Nord und Nord und Süd zusammenbringt. Das könnte schon passen, aber Wenn die Magnetfelder destabilisiert werden, dann kommt es zur sogenannten magnetischen Rekonnexion. Und was da passiert, das sieht man zum Beispiel auf der Sonne, da wird ja ständig dieses heiße Plasma irgendwie rausgeschleudert. Und das ist dann, wenn in diesen Sonnenflecken sich die Magnetfelder in einer bestimmten Weise überlagern und dann schleudert dieses heiße Zeug da eben explosionsartig raus. Und das würde dann auch bei diesen Kämpfen passieren. Das heißt, die Leute würden tendenziell verbrannt werden, wenn da diese heiße Schlacke rausfliegt, wenn sich diese Magnetfelder da rekombinieren. Ja, das ist ganz schön krass.
Und kommt dieser Rekombinationseffekt dadurch zustande, dass zwei Klingen aneinander kommen, oder kann das schon innerhalb einer Klinge passieren sozusagen?
Na, innerhalb einer Klinge nicht, weil da könnte man, das sind ja die Magnetfelder, die sozusagen dieses Plasma formen. Problematisch wird es dann, wenn von außen ein zweites Magnetfeld kommt und diese beiden Magnetfelder sich überlagern und quasi ein neues Magnetfeld bilden. Da kommt es dann eben zu dieser explosionsartigen Eruption von diesem Zeug. Ja, also das
heißt, wir könnten keine Kämpfe sehen.
Ja, man könnte das versuchen, über diesen Mechanismus in dem Lichtschwert vielleicht das Ganze zu stabilisieren. Das könnte man probieren. Mhm. Aber da müsste quasi da auch noch ein Computer rein, der dann die ganze Zeit checkt, okay, wie sieht denn gerade das Magnetfeld aus, wo muss ich jetzt hier ein bisschen zugeben und so. Ja, schwierig, schwierig. Aber das mit den Kämpfen wäre, glaube ich, echt eine unangenehme Sache. Zum anderen kommen wir noch zu der Farbe der Klinge. Also je nach Gasart hat man da verschiedene Farben, zum Beispiel Argon, das leuchtet blau, das können Jedi benutzen. Atomarer Sauerstoff beispielsweise, der leuchtet grün. Das sehen wir zum Beispiel bei Polarlichtern, die leuchten ja auch manchmal grün. Und das entsteht eben durch atomaren Sauerstoff in den höheren Atmosphärenschichten. Und solchen Sauerstoff könnte beispielsweise Meister Yoda in seinem Lichtschwert einsetzen. Oder die Sith könnten beispielsweise Neon verwenden, das leuchtet eben rot. Das Problem ist aber, wenn das Zeug so heiß ist, jenseits der 10.000 Grad, dann verschwimmen so ein bisschen die Farben. Also dann leuchtet das Lichtschwert eigentlich nur noch weiß, weil die Farben entstehen ja dadurch, dass innerhalb der Atome Elektronen auf ein höheres Energieniveau gehoben werden. Und das sind so feste Stufen. Ja, die können jetzt nicht jede beliebige Stufe erklimmen, sondern es sind nur bestimmte Stufen. Und jede Stufe steht für eine bestimmte Farbe. Und wenn dann eben das Elektron zurück in den Grundzustand fällt, gibt es eine bestimmte Farbe ab. Wenn wir jetzt aber ein Plasma haben, dann sind die Elektronen so stark angeregt, dass die ja gar nicht mehr in dem Atom drin sind. Und dann bilden die so ein Kontinuum. Das heißt, diese Farben, es sind plötzlich alle Farben möglich. Und das ist dann sozusagen weiß. Wo man das vielleicht noch retten könnte, wäre, dass man sagt, okay, zum Rand hin wird das Schwert kälter und dadurch nimmt es dann eben wieder eine bestimmte Farbe an. Aber da muss man schon das Ganze sehr, sehr stark abkühlen und da...
Wie du aber auch einfach gerade so nebenbei gesagt hast, dass man so ein 10.000 Grad Ding in der Hand hält.
Ja, genau. Okay. Das ist nämlich das Nächste. Genau, Anna hat schon gesagt, das ist natürlich ein Riesending, ja, 10.000 Grad, also eigentlich braucht man so Millionen Grad, um dieses ganze Zeug so easy peasy zu schneiden. Und das wird natürlich in der Hand auch sehr, sehr heiß. Das heißt, was man jetzt auch noch braucht, sind irgendwie so eine thermische Isolation. Das heißt, Darth Vader, der hat ja zum Glück Handschuhe an.
Ja.
Aus, keine Ahnung, Asbest oder so. Ja. Was ihn gut vor den heißen Temperaturen schützt. Aber wenn man jetzt keine Handschuhe anhat, wird das auch da sehr, sehr unangenehm. Ja, also daran müssen die auf jeden Fall auch noch irgendwie arbeiten. Aber so ein Plasma schneidet auf jeden Fall super gut. Ich packe euch mal in die Shownotes so zwei Videos. Zum einen ein Laserschneider, wie der ein relativ dünnes Metall schneidet, und dann ein Plasmaschneider, wie der so durch ein richtig dickes Metall einfach durchfährt. Also da ist schon Plasma, wäre eine super Sache. Aber was wir bräuchten für ein echtes Lichtschwert, wäre also so eine Fusionsbatterie in Handgröße. Gibt es leider noch nicht. Problem mit der Hitze. Ja, wie schützen wir unsere Hände? Dann, wie verhindern wir diese magnetische Rekonnexion? Und wie erzeugen wir diese riesen Magnetfelder? Alles ungeklärte Sachen, aber wer weiß, vielleicht könnte man in ferner Zukunft das Ganze doch noch bauen.
Oder in ferner Vergangenheit, denn es ist ja
oder in ferner
long, long time ago.
Oh, stimmt.
Wir müssen es nur wiederentdecken.
Genau.
Nur Relikte finden, genau. Ja.
Hey, jetzt nachdem Henry gerade mega den Downer rausgelassen hat und gesagt hat, wir können eigentlich gar kein Lichtschwert bauen, lass uns doch mal einen Blick darauf werfen.
Genau, was ihr jetzt nicht seht, Anne hält gerade eins in die Kamera.
Leider nicht, aber ich wünschte, ich könnte das sagen. Tatsächlich habe ich kein Lichtschwert zu Hause. Wie ist bei euch? Habt ihr ein Lichtschwert? Habt ihr mal euch verkleidet als Jedi oder so zum Fasching?
Nein, Leider nicht, leider
Schade,
nicht.
Schade, denn es gibt ja natürlich so Versuche, ein Lichtschwert nachzubauen, ne, für so Kostüme oder so. Ist ja ganz klassisches Kinderspielzeug, einfach irgendwie so ein Plastikding mit einer Lampe drin und erleuchtet das so ein bisschen. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die das so schon richtig geil nachbauen, also schon Richtung Cosplay, aber dann noch geiler und auch nochmal technisch richtig geil. Deswegen lass uns mal gucken, was da so geht. Ja, ich kann am Anfang natürlich direkt sagen, es ist nicht so ein Lichtschwert wie im Film. Also das geht ja generell nicht. Kurz, wie haben die das gedreht? Ist natürlich CGI. Also als sie die Filme gedreht haben, da haben die quasi so ein Prop in der Hand, was eher so ein bisschen aussieht wie, wie so ein Degen vom Fechten oder so. Also einfach so ein längerer Stab. Und dann haben die natürlich nachträglich das so leuchten lassen hinterher in der Postproduktion. Also das wussten wahrscheinlich schon alle, ich dachte, der Vollständigkeit halber sage ich es nochmal.
Was für damalige Verhältnisse aber trotzdem krass ist, ne? Also
ja, stimmt.
Diese Lichteffekte, also nicht umsonst hat er ja seine Industrial Light and Magic Firma da gegründet. Das war schon bahnbrechend, ne, für die Zeit. Das war ja noch nicht digital, das war ja alles analog.
Genau, das haben die von Hand Bild für Bild da reingebastelt, ja.
Ja, das stimmt. Ich sage das jetzt immer so, weil heute ist so CGI das Normalste. Alles wird mit CGI gemacht. Gefühlt, wenn man jetzt so behind the scenes von irgendwelchen Drehs sieht, stehen die eigentlich alle immer nur in so einem Greenscreen-Studio und alles ist gefühlt nachträglich reingebastelt. Aber stimmt natürlich nochmal lobend erwähnen, dass das damals auch mega der Aufwand war, auf jeden Fall. Genau, aber so haben die es auf jeden Fall gemacht. Und was uns jetzt zu einem von zwei richtig coolen Replika bringt, die ich noch vorstellen möchte. Und zwar gibt es ja auch Disneyland und da gibt es auch so Shows, wo die quasi auch so ein bisschen Star Wars-mäßig was nachspielen. Da könnte ich jetzt natürlich nicht live auf der Bühne einfach so ein normales Schwert hochhalten und dann irgendwie hinterher das zum Leuchten bringen, sondern da brauchen die halt was auch in dem Moment richtig cool leuchtet. Und die haben das ganz anders gemacht. Also da gibt es kein Plasma, keine 10.000 Grad, das ist nicht ganz so gefährlich. Aber tatsächlich ist es so, dass Disney so richtig eigene Leute hat, die sich coolen Scheiß ausdenken und die heißen die Inventeers, Disney Inventeers. und die bauen halt coole Sachen für diese, unter anderem eben für so Disneyland-Shows. Wart ihr schon mal in Disneyland? In Paris gibt es das ja hier?
Nee.
Auch nicht.
Nee. Leider nicht.
Ah, ja, na gut. Ich auch nicht. Also ist vielleicht nochmal auf unserer To-Do-Liste irgendwann ein Team-Event hier.
Ausflug.
Genau. aber da haben die eben diese Shows und der neueste Scheiß von Disney ist, dass die so das Augenmerk darauf gelegt haben, dass sie für das Lichtschwert, was sie in diesen Shows benutzen, dass sie das so ausfährt. Das ist ja auch super klassisch, ne? Wenn die das anmachen, also die haben das ja immer so am Gürtel hängen, wenn die es anmachen, dann fährt das so aus. Und das ist natürlich gar nicht mal so leicht nachzumachen, jetzt wenn man an dieses Kinderspielzeug denkt, was einfach nur so ein Stück Plastik ist, was dann einfach leuchtet. Und
was da einfach nur hochfährt. Genau. Da ist die Länge ist ja quasi immer gleich und nur das Licht baut sich von unten nach oben auf.
Genau, und die haben quasi so ein Ding gebaut, was, wenn du es jetzt erstmal so in die Hand bekommst, sieht es aus wie ein richtiges Lichtschwert, was noch nicht ausgefahren ist. Und dann hat das da drin LED-Bänder. Also es funktioniert tatsächlich mit LEDs, die sich dann so langsam ausfahren, weil da ein Motor drin ist. Und das dann beleuchten und wir verlinken euch in den Shownotes ein Video, wo das gezeigt wird und das sieht wirklich realistisch aus und die YouTuberin, die das vorstellt in dem Video, sagt, dass es auch in echt so aussieht. Also wir haben es natürlich nicht mit eigenen Augen gesehen, aber es sieht sowohl in dem Video so richtig realistisch aus und sie sagt auch, in echt sieht es genauso aus wie auf dem Video. Also es ist richtig, richtig krass gemacht und das sind halt so dehnbare LED-Bänder. Und die werden dann über so einen Motor ausgefahren.
Das ist das, was du von diesen Maßbändern kennst. Hier diese, weißt du, wenn du so ein Maßband hast, so ein Metallmaßband, da hast du doch auch so ein Band, was du ausfährst und was so stabil ist.
Ja. Ich dachte gerade, oh, was für ein Maßband, Maßriegel, habe ich ganz so gedacht. Ich bin so Süßigkeiten geschädigt in diese Folge.
Nicht zu verwechseln mit dem Snickersband.
Ja, genau.
Ein Maßband.
Alle die Snack-Königin, Maß.
Stimmt, genau. Es gibt diese Maßbänder, die aufgerollt sind und man rollt die aus und dann sind die so stabil, ne?
Genau, weil die so nach innen so leicht gebogen sind und genau das machen die. Und ich habe dieses Video von der Cleo Abrams auch gesehen und die machen eine riesen Werbenummer da draus, ne? Und die sagt das in dem Video zwar, dass das in echt so aussieht, aber ich würde das wirklich gern mal sehen, weil bei allen Vorstellungsvideos, wo du dieses Ding siehst, ist die Ausleuchtung key. Also, das ist immer in einem dunklen Raum. Es ist immer ein übelst fettes Leuchten.
Ich wollte gerade sagen, sie ist auch im Dunkeln. Ja.
Und deswegen würde ich das echt gerne mal in echt sehen, weil es gibt noch ein anderes Video und da hatten die auch dieses Lichtschwert und das haben die aber gemacht. Die haben das genommen in der Show, dann ist es ausgefahren und dann hat sich die Darstellerin aber nochmal gebückt und hat ein anderes genommen, um dann damit rumzukloppen. Also, weil die Dinger sind ja so instabil, wenn du dir dieses Maßband jetzt vorstellst, das hält ja nichts aus. Ja. Und dann haben die das live während der Show quasi gewechselt und ich dachte mir, wie peinlich ist das? Du baust dieses übelst neue, geile Lichtschwert, was richtig cool angeblich aussieht, aber dann kannst du damit nicht kämpfen.
Ja, aber das sagen sie in dem Video auch, dass das nicht geht. Also sie durfte es nicht mal anfassen. So empfindlich ist das anscheinend. Mhm. Also man kann damit nicht kämpfen, genau. Das sagt, also der Inventier, ich meinte ja gerade, die heißen die Inventiers von Disney, die sich das überlegen. Und der sich das überlegt hat, heißt Lenny Smoot. Und der hat auch einfach 100 Patente für so Disney-Sachen, die er sich ausgedacht hat, also die so am Laufen sind.
Was?
Richtig, richtig krass auf jeden Fall. Und der hat sich das ausgedacht und er sagt in dem Video auch, ja, auf gar keinen Fall anfassen. Und wenn zum Kämpfen nehmen die auch andere, also auch in den Shows in dem richtigen Disneyland. Vielleicht machen die das ein bisschen smoother, also dass die das nicht einfach hinlegen und ein neues nehmen, sondern irgendwie komisch hinter einer Ecke dezent hervorholen oder so. Ich hoffe, die machen das. Genau, aber damit kämpfen kann man tatsächlich nicht. Also das ist generell ein Problem von diesen ganzen Ideen, wie man das irgendwie in irgendeiner Form nachbauen könnte. Also man kann immer so einzelne Features kriegt man dann irgendwie hin, vor allem halt die Optik, aber man kriegt nie alle Features hin, die das Lichtschwert dann in Star Wars hat. Ja, genau. Es ist ja im Prinzip, wie Henry eben schon gesagt hat, also gerade dieses Kämpfen ist halt einfach super unrealistisch. Also wenn du nichts Festes hast, was ich irgendwie treffen kann, ist es schwierig, das irgendwie nachzumachen. Also das, ich würde jetzt sagen, diese Disney-Sache ist halt auch Disney, ist jetzt eher so ein bisschen die harmlose Variante, die nicht ganz so gefährlich ist, wenn man die benutzt. es gibt natürlich auch noch Leute, die sich da so ein bisschen krasser rantrauen und vor allem diese Plasma-Geschichte versuchen irgendwie nachzubauen. Und das haben die Leute von Hexmas gemacht. Also ist ja auch ein YouTube-Kanal, auf dem crazy Sachen nachgebaut werden. Und die haben, und das ist schon, das läuft schon seit längerem, also die schon seit, ich glaube, 9 Jahren, machen die immer wieder neue Varianten von so einem Lichtschwert. Und es hat halt angefangen mit so ganz kleinen Versionen. Und dann hattest du halt was so ein bisschen eher aussah wie bei Ghostbusters, wo du dann noch so einen externen Tank irgendwie dabei hast. Also das Grundprinzip bei denen ist, dass die quasi Plasma, also es ist plasmabasiertes Lichtschwert. Die haben, und das kann man sich ein bisschen vorstellen, finde ich, wie so ein Plasma-Feuerzeug. Also es gibt ja auch Plasma-Feuerzeuge, da gibt es aber auch zwei verschiedene Sorten. Also es gibt einmal dieses klassische mit so einem Lichtbogen, das funktioniert elektrisch. Sturmfeuerzeug nennt man das ja auch, weil das so ein bisschen unabhängig davon ist, ob es stürmt, ob es kalt ist. Und es gibt so ein Plasma-Feuerzeug, das funktioniert mit Sauerstoff und Butan meistens, also mit einer Form von Treibstoff. Und so machen die das. Also die haben Butan und Sauerstoff, packen das in so eine Kammer, mischen das, zünden das an und dann entsteht eben dieses Plasma, was dann auch aussieht wie so ein Sturmfeuerzeug, nur eben in riesig. Und da hatten die am Anfang halt so kleinere Varianten, dann ein bisschen größer, aber für diese größeren Varianten, ich meine, du musst halt irgendwo deinen Tank haben, also einmal für das Butan, einmal für den Sauerstoff, dann hatten die zuerst da so irgendwie Gasflaschen rumstehen, wo das dran gekabelt war, dann hatten die so eine Variante, wo das am Gürtel hing, also der
Tank. Und so einen Rucksack hatten die auch noch, das sah auch aus wie bei Ghostbusters.
Ja, genau, deswegen meinte ich Ghostbusters. Genau, voll.
Aber da musst du dir überlegen, die haben die Gasflaschen auf dem Rücken gehabt. Also das fand ich auch übelst abgefahren, so, dass du sagst, okay, wir haben jetzt den fetten Gastank, den trage ich jetzt mit mir rum. Weil die halt eine mobile Variante haben wollten. Ne? Die haben am Anfang, stand das immer daneben. Und dann dachte ich mir aber, ey, weiß nicht, ob ich mir das auf den Rücken schnallen wollen würde, so. Keine Ahnung.
Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt. Also es ist schon auch alles nicht ohne. Und in der neuesten Variante haben die jetzt wirklich wie so ein Lichtschwert, nur das Manko ist, dass der Griff mega lang ist, weil da halt diese Sauerstoffzylinder drin sind. Also die haben halt den Sauerstoff in so Druckzylindern. Noch ist es schon gasförmig. Und was sie dann am Ende jetzt gesagt haben, was sie als nächstes machen wollen, ist, dass, damit sie das verkleinern können, wollen die dann mit flüssigem Sauerstoff arbeiten, damit der Tank halt kleiner wird. Und das ist
total krass.
Also Gefährlichkeitsskala nochmal krank, noch mal krank angehoben. Also flüssiger Sauerstoff minus 183 Grad Celsius ist der kalt. Und super gefährlich, ne? Also wenn du aus Versehen so 100% rein Sauerstoff, wenn das ausläuft oder so. Also wenn ich hatte das mal nachgeguckt, wenn du 1 Liter Flüssigsauerstoff hast, da kommen 850 Liter gasförmiges Sauerstoff raus. Also
oh,
schon,
krass.
Schon viel.
Saugefährlich.
Und was es halt macht, also wenn du das in ja, mega. Also wenn du das in so einem Raum freilässt, also erstmal ist es überhaupt nicht gesund, rein Sauerstoff zu atmen. Kann man Sauerstoffvergiftung von bekommen, nennt sich das. Und ja, allein schon auch wegen der Kälte, Gefrierbrand ist mega die Gefahr. Und vor allem, dass halt auch alles brennt. Also es ist nicht ohne Grund cool, dass wir so ein bisschen Stickstoff hier in der Luft haben, so als Puffer, damit nicht ständig alles bei der kleinsten Spannung irgendwie anfängt zu brennen.
Und die haben sich extra einen Reinraum dafür bauen lassen.
Nee, die haben ihn selber gebaut.
Stimmt,
ne?
Genau.
Die haben noch mal gesagt, dass das jetzt ein paar hunderttausend Dollar gekostet hat und dass es Millionen gewesen wären, das bauen zu lassen.
Echte Fans.
Aber auch mit dieser Variante, die jetzt diesen enormen Griff hat, da können die auch schon paar Sachen durchschneiden. Also das funktioniert schon auch. Hat nicht 10.000 Grad übrigens, weil wir eben über die Temperatur gesprochen haben, sondern so 2.500 Grad auch nicht ohne, ne?
Ja, aber genau, weil das dort ja quasi eine Verbrennung ist. Also das ist ja jetzt nicht Plasma im Sinne von, ich erzeuge jetzt hier übelste Ionen und so, sondern das ist ja durch eine Verbrennung,
ja.
Genau, dann ist das viel, viel kälter.
Genau, und man sieht das auch ganz genau in diesen Videos, die sie da so showcasen, das ist immer im Zeitraffer. Also die schneiden dann durch so eine Stahltür durch, wie
ja,
sie das in Episode 4 quasi auch machen, in Episode 1. Und das ist dann aber immer mit fünffacher Geschwindigkeit oder so, damit du eben nicht siehst, dass sie eine halbe Stunde da das Loch in die Tür reingeschweißt haben. So.
Aber auch hier müssen wir natürlich sagen, das ist cool. Also das fährt, also das sieht auch so aus, als würde es ausfahren. Das ist auch, es sieht vom Leuchtfaktor mega cool aus. Es kann schneiden, aber es kann auch nicht kämpfen.
Was die auch noch für einen Trick machen ist, in all den Shots siehst du, dass die obere Kante des Lichtschwerts in Anführungszeichen immer abgeschnitten ist. Also es ragt immer leicht aus dem YouTube-Frame raus, damit du eben nicht siehst, dass es quasi eine Flamme ist. Es ist halt einfach.
Ja, und das wie so ausfadet nach oben.
Es ist natürlich trotzdem cool. Man muss sagen, das ist das krasseste Technik- und Ingenieursprojekt, was so Hobby-YouTuber, ich meine, das ist ja mittlerweile eine Firma, ja. Aber die haben als Hobby-YouTuber angefangen und bauen seit 10 Jahren ein Lichtschwert. Also das ist schon mega geil. Aber es ist eben noch nicht ganz the real thing so.
Ja.
Wenn man die Videos guckt, und wir verlinken natürlich auch das in den Shownotes, man sieht auch, was für ein enormer Aufwand das ist. Also sowohl ein zeitlicher als auch ein Kopfaufwand, sich das zu überlegen und immer wieder neue Prototypen zu bauen. Ist ja nicht so, dass die sich das einmal überlegen, dann bauen die das und dann läuft das, sondern es ist ein Prozess, ne? Also die müssen, jedes Teil ist ja irgendwie gefühlt handgefertigt, was die da machen, und muss man ja immer gucken, ob es am Ende so funktioniert, wie man sich am Anfang vorgestellt hat, und meistens ist es halt nicht so. Aber deswegen krass, was da jetzt schon, und da muss man ja sagen, in nur 10 Jahren schon bei rumgekommen ist für Geschichten.
Aber das Coole ist, du kannst ja die kleinen, die Mini-Saber, die kannst du wirklich kaufen. Also die haben quasi ein Mini-Lichtschwert entwickelt, was ehrlich gesagt, wenn man fair ist, einfach nur ein großes Sturmfeuerzeug ist. Aber es sieht halt cool aus.
Sieht halt cool aus, weil das natürlich auch diesen schnörkeligen Griff und sowas hat.
Ja. Und jeder Dollar, der da reinkommt, den stecken sie gleich wieder als Investment in die Produktion von dem Großen. Und er hat in diesem einen Video auch gesagt, sie werden natürlich niemals ein Lichtschwert entwickeln, was irgendjemand kaufen kann oder was irgendjemand benutzen kann. Das ist nur für die. Also das ist halt auch das Irre daran. Alles ist nur dafür da, damit die ein YouTube-Video draus machen können, weil du kannst natürlich keinem Kind dann so eine 2.500 Grad Flamme in die Hand geben. So, hier, viel Spaß.
Auch keinem Erwachsenen. Also es geht halt auch nicht. Du kriegst das ja nicht durch den TÜV, diese Geschichte zum Verkaufen.
Ja. Das wäre in Deutschland so. Dass du sagst, Moment, das muss erstmal der TÜV angucken. Kriegt das eine Plakette? Ja. Ich glaube nicht.
Ey, in Deutschland weiß ich nicht mal, ob so ein YouTube-Kanal das so gefühlt machen dürfte. Keine
genau, die,
Ahnung,
die hätten sie nach dem ersten Video hätten sie die hochgenommen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist schon krass. Aber es ist halt echt wirklich sehr kostenintensiv. Also jetzt bis zu diesem Reinraum, also noch ohne den Reinraum, hat das Ganze auch schon ungefähr 500.000 US-Dollar gekostet. Jetzt haben sie diesen Reinraum für ein paar hunderttausend. Und den Reinraum reinzuhalten, es kostet auch viel Geld. Also mit so Filtern, was man da hat, da musst du ja immer diese ganze Schutzkleidung anziehen und so weiter. Und damit das auch so rein bleibt, das ist auch mega teuer, das so zu haben.
Und ich habe ja eine Vermutung. Das letzte Update sozusagen ist ja 8 Monate her. Also das letzte Video, wo es um diesen flüssigen Sauerstoff geht, ist jetzt 8 Monate her. Und ich denke, dass morgen zum Star Wars Tag, dass da vielleicht ein neues Hacksmith-Video rauskommt, wo sie dann diese neue Version, die kürzere, mit dem Flüssigsauerstoff vorstellen werden.
Wir sind gespannt. Okay, aber abschließend kann man sagen, ja, man kann das Lichtschwert irgendwie nachbauen für so Spaßzwecke, aber man kriegt es leider niemals hin, alle Features in einem Lichtschwert zu vereinen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, mir würde es schon reichen, es einfach nur mal ganz kurz in der Hand zu halten und es zoom, fährt so aus.
Hättet ihr Schiss, würdet ihr es machen? Also wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, dieses teure 2.500 Grad heiße, das ist ja auch irgendwie 50 Zentimeter oder so, ist das ja lang, die Flamme, die da haben, ne?
Ziemlich groß, ja.
Würdet ihr das benutzen? Würdet ihr das machen?
Ja.
Ja.
Ich auch, gut. Würdet ihr auch kämpfen mit mir?
Auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei Wissen hinter den Kulissen. Ich bin jetzt alleine, die anderen beiden sind leider beim Lichtschwertkampf gestorben, bei 2.500 Grad.
Okay.
So, da sitzen wir hier wieder, ein Jahr später. Was würden wir dieses Jahr dem Star Wars Franchise auf Grundlage dessen, was wir heute besprochen haben, für ein Prädikat geben?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir letztes Jahr vergeben haben. Wahrscheinlich.
Ja, habe ich das auch gerade gefragt.
Weiß ich auch nicht.
Schlecht vorbereitet. Aber das ist gut, weil dann können wir jetzt quasi unbefangen uns nur das angucken.
Stimmt. Gut, also nur auf Basis von den heutigen Dingen würde ich schon sagen, das geht alles gut nach oben, weil, na klar, kriegen wir das Lichtschwert jetzt nicht in allen Einzelheiten hin, aber die Sachen, die da entstanden sind, sind ja schon so nerdbefriedigend, dass ich mir sagen würde, mir reicht das. Mir reicht das vollkommen, wenn ich damit auf dem Schulhof rumkloppen könnte. Und was jetzt diese Audiosachen angeht, das sind natürlich nur Adaptionen, aber auch da sieht man, es braucht gar nicht so viel, um diese Sachen nachzumachen, auch wenn sie jetzt nicht ganz das darstellen, was es eigentlich ist. Von daher würde ich heute schon so ein bisschen nach oben gehen. Wir haben ja ganz oben den Delfin und die Schildkröte. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, so Mitte bis nach oben, also Kuh oder Schildkröte wäre ich dabei.
Ja, habe ich auch überlegt. Also ich bin natürlich für die Schildkröte, ist ja klar. Aber ich habe genau das Gleiche gedacht. Also, na klar, es ist nicht der Delfin, weil es geht einfach nicht. Wir haben hier keine Kristalle, die coole Jedi-Waffen machen können. Aber ich habe das Gefühl, man tastet sich ran und es wird immer besser. Also wie wir jetzt ja auch gelernt haben und wie wir ja vielleicht noch sehen werden, falls Hexbus noch ein neues Video droppen jetzt. Genau, deswegen, also ich sag Schildkröte.
Da gehe ich mit. Schildkröte sage ich auch, weil das Prinzip hinter dem Lichtschwert funktioniert ja. Wir brauchen ein Plasma, wir brauchen ein Magnetfeld und feuerfrei. Ja, und diese Details, die kann man ja vielleicht irgendwie klären. Deswegen, ja, es bauen Leute nach. Die Soundeffekte sind auch übelst cool. Die benutzen übelst viele coole physikalische Prinzipien. Und deswegen, ja, auch von mir eine Schildkröte. Dann sind wir uns einig. In diesem Jahr, 2025, bekommt Star Wars von Wissen hinter den Kulissen die geile Schildkröte.
Geile Schildkröte.
So, damit bleibt uns zum Schluss nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr uns hört, 5 Sterne gebt.
Ja, und zum Beispiel auch eine Bewertung da lasst oder Kommentare. Ja, bei Spotify kann man ja so Kommentare machen. Ja. Und ich war neulich mal bei Apple Podcasts und auch da haben wir schon Kommentare. Irgendjemand aus diesem Jahr, also aus dem Januar. Wir lesen das alles, aber wo es keine Notifications gibt, da brauchen wir manchmal ein bisschen länger. Aber vielen Dank für diesen netten Kommentar bei Apple Podcasts. Wir haben ihn jetzt mitbekommen und freuen uns, wenn da noch weitere dazukommen. Also auch da dürft ihr uns natürlich ein paar Sterne dalassen. Und wenn ihr noch krasser sein wollt und uns zum Star Wars Tag ein kleines Geschenk machen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da gibt es den Link zu Ko-fi, unserer Unterstützungsplattform. Da freuen wir uns über 1 Euro. Bitte sendet uns 1 Euro ganz fix per PayPal rüber. Das sichert uns hier ein bisschen Kaffee und ja, Energie für die nächste Cut- und Aufnahmesession.
Yes. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Jack. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Danke, möge die Macht
mit euch sein. Das wollte ich auch gerade sagen, möge die Macht mit euch sein.
Ciao.
Tschüss. Piu, piu, piu.